Hallo, hier sind die Traumfresser, aber jetzt hören wir uns nicht mehr, ne, auf dem Kopfhörer.
Ich höre mich.
Echt? Ich höre mich nicht mehr.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen. Mit mir, das ist Johnny und diese Woche leider ohne Jan. Er ist wieder, ihm ist sein Rockstar-Image wohl wieder ein bisschen zu Kopf gestiegen. Er ist sich wieder zu fein für die Sendung und dementsprechend müsst ihr mit mir Vorleben nehmen. Aber dafür haben wir zwei Gäste dabei und zwar sind das Izzy und Rike von der Formation Traumfresser.
Hallo!
Einen wunderschönen guten Abend, Tag und Mittag.
Guten Abend, Tag. Ihr macht deutschsprachige Musik, sag ich mal. Ich glaube, das trifft es.
Das stimmt.
Und ich würde sogar sagen, humoristische Musik.
Wir sind auch letztens von einem Radiosender bezeichnet worden als Comedy-Gruppe. Das war ganz witzig.
Okay. Ja.
Radio Dortmund war das, glaube ich.
Sie sind viel, viel weniger eine Band, viel mehr eine Comedy-Gruppe.
Ich bin ja auf euch gestoßen durch den Song. Ich glaube, der Song heißt einfach Alessio, ne?
Genau.
Und da wurde ich ja gefragt, ob ich da auch einen Gastpart quasi im Video spielen kann. Und leider hat es aber nicht geklappt.
Ja, ich erinnere mich. Ja,
weil ich es nicht hinbekommen habe, irgendwie das mal geschminkt und sinnvoll zu filmen. Aber da, genau, bin ich das erste Mal mit eurer Musik in Berührung gekommen. Und das war ja auch schon so ein, wenn man dieses Comedy-Truppending nimmt, so ein Gag, ne? Also im Prinzip ein Gag, auf dem der Song basiert. In diesem Fall ist das der Gag, dass eigentlich im weitesten Sinne alles egal ist, solange es Alessio gut geht. Wo wir uns genau, ja sicherlich auch alle einig sind.
Genau, richtig.
Und dieser Gag dann quasi genutzt wird, um einen Missstand anzuprangern.
Ja, es ist halt eine Kritik, ne, an die Medien und auch an die Menschen, die Medien konsumieren, dass obwohl es vielen Menschen schlecht geht, ja, Flucht, Vertreibung und Umwelt, dass es allen egal ist, aber Hauptsache Alessio geht's gut und Sarah Engels und Pietro Lombardi haben ihre TV-Show.
Grüße.
Das ist die Hauptsache.
Shoutout an dieser Stelle an Pietro und Sarah.
Ja, sehr gute Sängerinnen bestimmt, also sie können beide gut singen, glaube ich, aber...
Ich habe nicht ein... Ach doch, Senorita kenne ich.
Der ist gut, ist ein guter Track, ja.
Ich kenne ihn von DSDS, das war noch so eine Zeit, wo ich ab und zu eingeschalten habe, wo es mich nicht interessiert hat, aber wo ich also, so mal reingeguckt habe zumindest, wer gerade so dabei ist.
Ja, ich kenne den, der die Bassdrum für den Song eingespielt hat.
Immerhin.
Also bei uns auf Tour ist Pietro Lombardi auf jeden Fall ein großes Thema musikalisch, also in unseren Tour-Playlisten, wir haben eine Playlist, da geht es nur darum, Despacito-Klone zu sammeln.
Das ist grausam.
Da ist Pietro, glaube ich, mit 4 oder 5 Songs vertreten.
Eine Tour nicht schon anstrengend genug?
Wir wollen immer noch ein Level da draufsetzen. Aber kommen wir zurück zu Traumfresser. Bei dem Namen denkt man zuerst vielleicht, es ist so Gothic, düster Kram, sage ich mal. Ist es aber gar
war
nicht.
War die Intention tatsächlich auch damals,
okay.
So ein bisschen. Ja. Also das erste Album oder EP war dann auch so Albtraumstadt, sollte das auch irgendwie heißen. Hat man sogar T-Shirts schon gemacht und so. Aber ja, wir sind so ein bisschen weggekommen von diesem düsteren, unser Frontmann ist auch so ein bisschen Ghost-Fan, darf man das sagen?
Ja, ich liebe Ghost, ist eine tolle Band und schon davor mochte ich immer so diese düsteren Bands, ja, so Lordi und so, die Masken tragen und die so eine gewisse düstere Atmosphäre in ihren Songs verbreiten, Falco auch in Genie oder Out of the Dark, das sind so richtige Gänsehaut-Songs und wir wollten eigentlich auch in diese Richtung gehen und über Albträume singen zum Beispiel, Schlafparalysen. Aber irgendwie sind wir immer politischer geworden und immer sozialkritischer und auch alberner. Und so sind wir jetzt in eine Richtung geklitten irgendwie, die auch witzig ist und die uns auch mehr liegt irgendwie.
Okay, also habt ihr dann den Namen einfach behalten, obwohl er mal für was anderes gedacht war?
Na, prinzipiell ist der Name ja aus Pokémon entsprungen. Ah. Ja, da gibt's ja diesen Angriff von Gengar, Traumfresser. Das heißt, du musst zuerst deinen Gegner hypnotisieren, also einschläfern. Danach seinen Traum fressen.
Mhm.
Daher kam das mehr oder weniger.
Und tatsächlich ist es mittlerweile, Shoutout jetzt auch nochmal an Daniel Ebert von Nonsenf TV in Suhl. Im kleinen, beschaulichen, versteckten Suhl mit den meisten Blitzern Thürings. Und wir haben damals mit ihm so ein bisschen in einem Interview oder danach rausgefunden, dass das Wort Traumfresser als solches auch ganz viel was anderes für uns jetzt mittlerweile noch bedeutet, nämlich, dass wir die Leute, also alles, was in Medien und im Radio immer läuft, ist ja immer alles so,
so schön,
verträumt, ja. Und kommen, wir holen dich raus aus der Realität und wir verzaubern dich und lachen, weinen, tanzen und diese Sachen. Und wir haben halt gemerkt, dass wir mit der Satire und mit der Gesellschaftskritik tatsächlich die Leute wieder aus den Träumen rausholen. Deswegen passt Traumfresser mittlerweile auch viel besser.
Er hat uns quasi unseren Bandnamen erklärt.
Ja, man kann sagen, manchmal funktionieren Bandnamen besser, wenn man sie von jemand anderem erklärt bekommt.
Ja, es ist faszinierend.
Eure Musik, also da kommen wir mal dazu, über den Song Alessio habe ich euch sozusagen kennengelernt, mehr oder weniger. Jetzt ist ja eins eurer aktuellen letzten Releases der Song Fick die Feuerwehr.
Mit Feuerwehrschweine, genau.
Feuerwehrschweine heißt der Song, okay, mit meinem guten Freund Manny zusammen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Den hatten wir ja auch.
In letzter Zeit hören wir ständig dass Manny befreundet mit irgendwelchen Leuten ist. Ständig kommt die Frage, ach, den kennen wir doch auch, das ist ein guter Freund von uns.
Manny kennt jeden, ja.
Gibt's so nicht, Mensch.
Ja, das ist erstaunlich.
Der sammelt Freunde sehr, Manny.
In dem Song, ich sag mal, wird dazu aufgefordert, Geschlechtsverkehr mit der Feuerwehr zu haben.
Du hast den Song verstanden als einziger.
Und ja, also tatsächlich ist ja der Chorus, also ich habe das analysiert. Der Song basierte, ich habe ja eben schon gesagt, eigentlich hat man immer so ein, Alessio hat so einen Gag und der Song Feuerwehrschweine basiert eigentlich auf zwei Memes, würde ich sagen, also memetischen Strukturen. Zwei Dingen, die sich durch die Popkultur durchziehen. Das eine ist quasi dieses Fuck the Police, ACAB-Thema. Also eine Berufsgruppe zu nehmen und zu sagen, die muss man fertig machen. So, das ist so ein Meme. Also Fick die Cops zum Beispiel von Deine Eltern ist da eigentlich so ein bisschen.
Da gibt's ja unzählige, wie auch so ein den Vorbild. Ärzten, so Bullenschweine.
Genau, also von diversen Punkbands eben auch und klar NWA und so. Und das andere Meme ist dieses, dass, ich sag da bewusst, angeblich irgendwie immer Sanitäter und Feuerwehrleute angegriffen werden. Das kriegt man ganz oft in so Facebook-Dingern, so mehr Respekt für unsere Einsatzkräfte. Und während ich mir vorstellen kann, dass durchaus so Leute im Weg stehen, weil sie gaffen und so und Leute zu doof sind, eine Rettungsgasse zu bilden oder so, kann ich mir immer kaum vorstellen, dass jemand aktiv die Feuerwehr angreift, während sie ein Haus löscht. Oder irgendwie, weiß ich nicht, den Sanitäter festhält.
Es gab ja Angriffe auf Rettungskräfte.
Ja.
Das haben wir in der Zeitung gelesen und wir haben uns dann die Frage gestellt, was bringt einen Menschen dazu, Rettungskräfte anzugreifen? Haben halt so rumgesponnen beim Mittagessen und dachten, was können denn Argumente sein gegen Feuerwehrleute zum Beispiel?
Genau.
Und da ist dann der Text zum Song entstanden.
Deswegen glaube ich ja nicht so richtig daran, dass sowas in einer relevanten Häufigkeit passiert, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie man auf die Idee kommt, Rettungskräfte anzugreifen. Und jetzt
doch, wir haben es gelesen ein paar Mal tatsächlich.
Okay, ihr glaubt daran. Das ist schon mal interessant. Und jetzt,
glaub nicht, wir haben es ja gelesen.
Ja.
Also, es ist nicht jeden Tag, aber ja, nee, wir haben ja diesen Artikel gelesen.
Genau, zum Beispiel. Das kommt vor, aber ich stelle nur die Frage, wie oft kommt das wirklich vor? Ist das sozusagen relevant genug, dass die Leute, die sich darüber aufregen, sich darüber aufregen? Diese Leute regen sich jetzt natürlich auch über euren Song auf. Dabei ist der Witz ja eigentlich, dass ihr im Refrain des Songs ganz konkret zu Sex mit der Feuerwehr auffordert und
ja,
dazu, sie zu, was weiß ich, zu verprügeln. Also dieses Fick die Feuerwehr ist ja eigentlich wörtlich zu nehmen. Dazu kommt, dass der Song ja irgendwie total musikalisch total fröhlich ist. Das ist ja, klingt ja eigentlich gut gelaunt.
Genau.
Auf der anderen Seite wird natürlich auch im Vers die Feuerwehr hart angegangen, weil sie ja doch auch ziemlich viel kaputt machen und man kann ja schließlich auch sein Haus selbst löschen. Also ich würde sagen, ein totales Satirebrett, was selbstverständlich in Deutschland 2019 kaum jemand verstanden hat, dementsprechend auch auf YouTube diverse Hasskommentare. Warum
das
zieht ihr denn,
sich auch so durch die Traumfresser-Geschichte, dass wir immer schon von allen Seiten einen auf den Deckel bekommen haben. Auch schon zu Lachmann-Zeiten oder Die Mauer. Das sind ja Songs eigentlich gegen Nazis, ja, gegen Rechte, die Mauern aufbauen wollen, die Menschen nicht mehr in unser Land lassen wollen. Aber wir haben halt das satirisch aufgearbeitet und haben Reden von rechten Politikern aufgegriffen und die überspitzt dargestellt, sodass sogar Linke dachten, dass wir Rechte wären.
Dass es ernst gemeint und ist dann.
Genau, wir kriegen dann von allen Seiten einen auf den Deckel, obwohl wir es eigentlich gut meinen. Wir sind aber eigentlich die Guten.
Kommen wir mal, genau, wo du schon sagst, in eurer Bandgeschichte. Seit wann macht ihr das denn überhaupt? Wie das angefangen hat, hatten wir ja tatsächlich so ein bisschen. Aber gehen wir mal wirklich zurück zur Bandgründung quasi.
Ja, das war relativ witzig. Also wir kannten uns schon bevor wir die Band gründen wollten und hatten immer so Musik gemacht, gejammt, hatten in Erfurt, Weimar, ist immer so aufgetreten, bandnamenlos und haben irgendwelche Jam-Sessions gemacht oder Galerieeröffnungen. Und eines Tages kam dann von unserem Gitarristen ein Freund und fragte uns, ob wir eine Band kennen. Es fehlt noch jemand für einen Band-Contest. Eine Band wäre abgesprungen. Und dann haben wir gefragt, ja, wann ist denn das? Dann meinte er, ja, so in sieben Tagen. Dann haben wir gesagt, ja, machen wir einfach. Und dann haben wir dann in dieser Woche quasi 5 Songs geschrieben, haben uns dann gegründet und haben einfach mal aus Spaß daran teilgenommen. Haben uns dann so ein bisschen aus Spaß noch, also den Spaß rausgenommen, uns zu schminken und uns Masken aufzusetzen. Und das kam aus Versehen so gut an, dass wir halt gewonnen haben, den Contest. Aus Versehen eigentlich. Wir hatten ja auch damals schon Texte wie Lachmann, genau, und dachten eigentlich, damit kommen wir niemals durch. Es sind so viele angepasste Musiker und Bands, die das spielen, auch die Fans mitbringen. Wir hatten halt niemanden mitgebracht. Es war unser erster Auftritt, uns kannte keiner dort. Und trotzdem gewinnen wir das Publikumsvoting und das Jury-Voting. Das hat uns sehr überrascht.
Vielleicht war das gerade der Trick, ihr habt niemanden mitgebracht, dann konnte euch auch irgendwie keiner was übel nehmen. So.
In der zweiten Runde sind wir dann gescheitert, sehr kläglich, aber die erste Runde war sehr gut für uns.
Genau. Das ist eigentlich immer wieder so gewesen bei Band-Contests, dass wir zuerst gefeiert worden, Jury, glaube ich, SPH hieß das damals, ne? SPH?
SPH, ja.
Da sind wir, glaube ich, dreimal durch Jury-Voting weitergekommen. Da waren in jeder Stadt, ja. Bamberg, Berlin, Leipzig, waren jeweils immer nur so 2-3 Leute von uns mit dabei. Und jedes Mal hat die Jury gesagt, oh, das ist was ganz Tolles, das müssen wir jetzt weiterkommen lassen. Und dann waren wir in der nächsten Stadt.
Oder im Finale manchmal auch.
Finale haben wir auch. Also wir waren dann im Landesfinale Berlin, oder? War das nicht im Maschinenhaus dann?
Ja.
Ja, Maschinenhaus sind wir dann kläglich gescheitert. Da hat das Losverfahren uns vernichtet. Da haben sie gesagt, okay, ihr müsst jetzt als erste Band spielen. Und da waren noch 3 Metal-Bands dabei. Ganz oft tummeln sich Metal-Bands bei Band-Contests. Mhm. Die auch gar nicht so schlecht sind. Und dann plötzlich war da eine Band dabei, die hatte halt 200 Leute mit. Naja, und da war es ganz vorbei.
Naja, klar.
Aber gut, wir haben das mitgenommen. Wir haben halt auch öfter solche Band-Contests mitgenommen. Und da schämen wir uns jetzt auch nicht für.
Ja, das ist so ein bisschen die harte Schule auch manchmal, ne?
Ja, das sind ja gute Anfänge. Wenn du halt sonst noch nicht an Auftritte kommst, weil du halt keine Referenzen hast, dann ist es durchaus legitim, bei Band-Contests sein Talent unter Beweis zu stellen und auch mal vor Leuten zu spielen, die man nicht kennt.
Ja, ich habe das mit meinen ersten Bands auch durchaus gemacht. Wann war das? Wann habt ihr angefangen? In welchem Jahr?
2016 haben wir uns, also 15 haben wir uns quasi, haben wir schon angefangen so Musik zu machen und dann 16 war dann dieser Band-Contest, als wir uns dann gegründet haben an diesem Band-Contest-Abend.
Also seid ihr noch ziemlich frisch, dafür habt ihr aber schon auf jeden Fall jede Menge auch videomäßig was gemacht.
Ja, danke, es fühlt sich ewig an, aber es sind echt nur 3 Jahre. Es
fühlt sich ewig an. Mir fallen die Haare jetzt schon aus.
Ja,
nein.
Dieses Bandleben kann sehr stark alternd wirken auch, ja.
Ja klar, auch die vielen Besetzungswechsel, die wir hatten.
Schläge.
Und Rückschläge und Schläge, ja. Und Tomaten, die auf die Bühne geworfen worden sind.
Und Beleidigungen auch, aber die sind eher so, die nimmt man so mit.
Angedrohte Anzeigen, alles erlebt.
Alles schon mitgemacht. Habt ihr ein richtiges Album rausgebracht? Ich habe jetzt gar nicht recherchiert, ob ich was kaufen kann quasi.
Ja klar, also wir hatten am Anfang eine EP veröffentlicht. Lachmann hieß die, mit 4 Nummern drauf. Ein Jahr später eine Single mit 2 Songs drauf und jetzt haben wir am 29.11. unser erstes richtiges Album veröffentlicht mit dem Namen Wir sind die Guten. Oder der Name ist Programm.
Also ihr seid die Guten, okay.
Wir sind die Guten, natürlich.
Sehr schön. Wir das nicht alle?
Irgendwie sind wir das alle. Jetzt habt ihr das Album rausgebracht und was ist jetzt aktuell so der Plan? Also außer sich auf YouTube von Feuerwehrleuten beschimpfen zu lassen.
Ja, das ist tatsächlich das Ziel gewesen von allem insgesamt. Nee, wir sind jetzt, also nach dem Release-Konzert, 2 Release-Konzerte waren es eigentlich, haben wir uns jetzt wieder eingeschlossen, mehr oder weniger. Wir sind teilweise schon wieder am Songwriting fürs nächste Album, sind aber jetzt auch, wir wollen ja noch eine richtige Tour zu dem Album spielen. Mhm. Du bist ja selber Musiker, du weißt also, wie schwer es am Anfang ist, wenn da noch nicht eine riesengroße Agentur im Hintergrund ist und man einfach nicht den Support hat, man schreibt irgendwo 200 Kilometer, 300 Kilometer entfernten Club an und möchte gerne dort auftreten und dann ist es mit konformer Musik einfacher natürlich, da mal reinzukommen.
Aber es ist, generell nicht einfach. Also Booking, sage ich mal, da kann man jeden Kollegen fragen, macht niemandem Spaß. Ja. Und natürlich ist es so, du schreibst
Außer Booking-Agenturen.
Denen macht es Spaß in dem Moment, wo sie Künstler haben, die richtig Geld abwerfen. Aber
genau.
Ja. Also das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, man schreibt Clubs an, dann schreibt man 100 Clubs an und kriegt auch vielleicht 2 Antworten.
Mhm. Man muss halt dranbleiben. Wir arbeiten halt momentan in der Band sozusagen fast wie ein Vollzeitunternehmen. Also wir haben feste Arbeitszeiten, die wir uns einfach festgelegt haben, weil wir ein Ziel halt haben. Und genau, und das heißt jetzt momentan ist sehr viel, heute waren wir um 9, um 10 im Studio, im Büro und haben schon wieder den Plan für die Booking, fürs Booking gemacht, fürs Touren, Termine festgelegt und den ersten Anfang gemacht und jetzt geht's weiter. Und jetzt wollen wir quasi die große Tour dann spielen zu dem Album im März 2020. Und da sind wir jetzt gerade schon dran. Ansonsten kommt dann nächstes Jahr eventuell noch mal eine EP, beziehungsweise auf jeden Fall übernächstes Jahr das zweite Album. Ja, und dann haben wir uns sagen lassen von schlauen Social-Media-Leuten, sollte man versuchen, auch monatlich irgendwie ein Video mittlerweile auf den Markt zu bringen, egal in welcher Form.
Ja genau, also noch Musikvideos und noch ein paar Singles, die wir noch vor dem Album haben. Wir haben jetzt die ersten 4 Singles ausgekoppelt, die sind sehr rockig. Wir wollen jetzt die nächsten Singles nochmal hervorheben, dass wir auch anders können. Das Album ist ja auch musikalisch sehr bunt. Wir haben Popschlager drauf, wir haben Hip-Hop drauf, wir haben Punk drauf. Wir wollen jetzt noch für die nächsten Singles so ein paar die Pop- und Schlager-Songs raushauen.
Okay. Also ihr meint das sozusagen, was die Musikerkarriere angeht, meint ihr das sehr ernst?
Und ja, natürlich.
Ist es euer Ziel, tatsächlich davon zu leben?
Ja, langfristig auf jeden Fall. Also wir, es ist nicht einfach, du kennst es ja selber. Der musikalische Markt ist einfach voll. Es gibt so viele Künstler und Bands, die halt leben wollen davon. Und du musst es irgendwie schaffen, dich hervorzuheben, aber gleichzeitig nicht zu in eine zu kleine Nische dich zu pressen, dass du halt trotzdem auch eine große Masse erreichen kannst.
Ich würde es anders sehen. Also es ist auf jeden Fall dieses davon leben ist immer so ein Gesellschaftsbegriff. Ich würde es eher so sehen, wir haben gerade Bock da drauf, wir machen ganz viel zusammen und es wäre schön, wenn wir quasi das, was wir gerade machen, nicht hinten anstellen müssten, um unsere Wohnung zu bezahlen. So ist es.
Wenn es nicht, ist es genau, wenn also, nicht den ganzen Tag arbeiten müssten, nur um dann abends mal kurz.
Vor allem ehrlich zu arbeiten.
Genau. Ehrlich zu arbeiten.
Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ne?
Da will ich weg von.
Nee, und das ist auch eine Luxusfrage. Also, es ist eine Frage des Luxus einfach. Wenn ich mir einen BMW kaufe oder mir mit meiner Freundin einen Hauskredit nehme, damit wir ein Haus bauen können, ja, dann bleibt eben nicht viel für die Band am Ende übrig. Ganz einfach. Und, beziehungsweise wenn man diese Verpflichtung hat, dann muss man sich halt überlegen, möchte ich das gerne jetzt machen oder reicht's mir dann eben auch einmal in der Woche irgendwie für ein Stündchen bei einem Bierchen ein bisschen Gitarre zu spielen. Mhm. Na, das ist, also wir werden auch immer oft mit offenen, großen Augen angeguckt, wenn wir sagen, wir sind ambitioniert, wir haben Bock. Was ihr? Nee, das darf man halt nicht unterschätzen. Also Knorkator zum Beispiel, auch eine super lustige Truppe, aber dahinter sind halt kluge Köpfe, die auch regelmäßig sehr viel hart und dolle arbeiten.
Die trotzdem wirtschaftlich hantieren.
Wirtschaftlich,
das darf man bei der Kunst nicht vergessen. Wir kriegen auch ganz oft Nachrichten von Leuten aus der linken Szene, ob wir ihnen unser Album schenken könnten. So kannst du uns verschicken, so solidarisch irgendwie für die linke Szene so, ihr könnt auch mal bei uns spielen im Club. Und da sage ich immer, das geht nicht so einfach, wir verstehen deinen Gedanken, aber auch wir stecken ja viele 1.000 Euro in so ein Album, was wir auch getan haben. Und da fällt es uns schwer, das einfach zu verschenken. Hinter jeder Kunst und hinter jedem Projekt steckt ja auch eine Wirtschaftlichkeit. Man geht ja auch nicht zum Bäcker und fragt ihn, ob er einem Brötchen schenkt, sondern man muss das ja auch wertschätzen können. Und wir wollen ja auch, dass das Projekt weiterleben kann. Und da können wir unsere Musik halt nicht verschenken. Ja,
man darf halt auch nicht vergessen, wir beschäftigen halt, wenn man es ganz genau nimmt, beschäftigen halt mittlerweile auch 2, 3 andere Leute außerhalb der Band noch, die halt auch einfach ständig für uns Sachen machen, die sich quasi auch auf die nächsten Aufträge freuen. Und na klar, logisch, man muss dann halt auch das Geld da haben, um den Leuten ihren Platz zu sichern in unserem Team im Hintergrund. Hm.
Gehen wir mal nochmal einen großen Schritt zurück. Rike, du bist für die Musik verantwortlich, richtig? Oder habe ich?
Ah, quasi. Also ich schreibe halt viel und an Musik nehme auf.
Wie hat das bei dir überhaupt angefangen, dass du Musik gemacht hast? Hat Mutti dich zum Gitarrenunterricht gezwungen oder wie ist das passiert?
Du hast deine Mutter gezwungen.
Ja, meine Mutter gezwungen, dass sie mich hinbringt. Nee, es war so, wie lange ist denn das her? Keine Ahnung. Na, 16, 17 Jahre irgendwie auf jeden Fall schon. Jugendlicher, ja. Genau, ich habe halt irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Es war, glaube ich, mein Cousin, der mir die erste Gitarre dann geschenkt hat, die erste richtige E-Gitarre. Und dann ging es halt los. Dann Band, ganz viele Bands, ganz viele Projekte. Und
bis du jetzt bei diesem Haufen gelandet bist.
Bis jetzt hier bin, bei Traumfresser und mit einem Mikrofon vor mir stehe. Ein Mikrofon vor mir steht, was jetzt Gott sei Dank funktioniert.
Hast du denn eine traditionelle Ausbildung, fragen wir immer so. Also du hast richtig dann Gitarre spielen gelernt beim Lehrer und quasi, bist diesen klassischen Weg gegangen?
Teilweise. Ich habe ein bisschen genau, ich habe anfänglich ein Jahr lang Musikschule gemacht, habe dann aber selber auch autodidaktisch weitergemacht, habe dann nochmal Privatunterricht genommen und mache immer mal so Kurse. Also ich habe mir immer mal so Kurse mit reingezogen, instrumental, also Improvisationsspiel, bin gerade so ein bisschen bei den Umkehrungen hängen geblieben, also auf der Gitarre quasi verschiedene Möglichkeiten zu finden, sich ins Bandgefüge noch mehr einzubringen.
Okay, aber schon eine fundierte Ausbildung sozusagen. Kein klassisches Punkrock. 4 Akkorde lernen und dann einfach machen. Gut, das hört man aber auch in eurer Musik, also in diesen poppigen, schlageresken Dingern, ist dann doch auch ein gewisser musikalischer Anspruch, sage ich mal. Da passieren schon Dinge, die so eine Punkband vielleicht gar nicht machen könnte.
Ja, könnten sie wahrscheinlich auch, aber wir haben
Schlagerpunk.
Uns halt
Schlagerpunk, könnte man es auch nennen, Schlagerpunk.
Wir haben halt ein Jahr lang tatsächlich an der Platte jetzt gearbeitet. Und Songwriting lief natürlich schon im Vorfeld, aber tatsächlich ein Jahr im Studio gewesen und immer wieder nachproduziert und immer wieder gesagt, komm, wir schmeißen das wieder weg und nehmen das jetzt mal rein. Wir haben auch mit vielen guten, befreundeten Musikern gearbeitet. Gerade, was du vorhin angesprochen hast, mit Feuerwehrschweine, das ist ja ein sehr bläsereskes Werk, also sind ja viele Bläser dabei. Kontrabass, Bassist kam dann noch mit dazu und naja, genau, da sind halt mehrere Berufsmusiker teilweise.
Man muss
teilweise
auch sagen,
sogar
im Musikvideo wird auch geblasen, also das kommt noch
genau zu. Genau, ja, also beides, musikalisch und auch anderweitig.
Auch fleischlich.
Darauf esse ich ein Nugget.
Izzy, wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu singen und Texte zu schreiben? Das ist ja auch.
Na, singen tue ich ja nicht wirklich. Also ich sage immer, ich bin Tänzer. Sag ich immer, und ich verkaufe die Musik.
Okay.
Also ich bin ja in dem Sinne kein Musiker. Ich habe zwar auch mit 14, 15 Bass gespielt und Klavier, hatte auch mal eine Metalband, in der ich so ein bisschen Songs geschrieben habe. Aber an sich bin ich ja eher Schauspieler und ich mag es einfach, Leute in den Bann zu ziehen und Inhalte zu transportieren. Am liebsten meine eigenen Inhalte. Ich habe auch schon für andere Bands geschrieben, wie für die lieben Löwen zum Beispiel und andere Bands. Und ich lebe mich einfach gerne aus und ich bin abhängig von Leuten, die richtig Musik machen können. Mhm. Und das kann meine Band zum Glück. Also wenn ich dann sage, hier, Leute, ich hab Bock, einen Song zu machen, der heißt Feuerwehrschweine, mich interessiert da so ein Thema, dass Rettungskräfte angegriffen werden. Und dann sitzen wir uns im Proberaum oder Rike setzt sich mit mir hin und dann schreiben wir halt einen Song gemeinsam. Mhm. Und ich hatte immer schon so Vorbilder wie Falco zum Beispiel, der ja sehr vielseitig war musikalisch, was ich jetzt nicht bin. Aber dieser Sprechgesang mit eingängigen Melodien und sehr brisanten Inhalten, das wollte ich eben auch machen. Und Ich würde halt eher sagen, ich bin ein Verkäufer der Band.
Okay, also du verstehst dich nicht als Sänger.
Es ist ja eher Sprechgesang. Es ist nicht mal.
Wenn ich gefragt
wir verstehen werde, was ihn auch ich manchmal mache,
nicht. Ja. Wenn ich gefragt werde, was ich mache, dann sage ich auch immer irgendwie, ich singe, ich bin Sänger in der Band. Und dann stelle ich das auch meistens nochmal klar. Also eigentlich schreie ich und spreche ich. Also
ja, das kann ja auch singen
besonders
sein, technisch.
Viel mit
ne?
Singen passiert, ja, also wie ich singen verstehe, passiert dann nicht so viel damit. Aber es ist natürlich auch nochmal eine andere Herangehensweise zu sagen, du bist im Prinzip das Aushängeschild, der Frontmann ist ja nun mal auch so der Verkäufer, wie du richtig sagst.
Ja, genau, die Leute schauen ja auch vor allem auf mich auf der Bühne. Ich bin auch derjenige, der keine Maske trägt. Ich habe ja dieses weiße Gesicht und schwarze Augen und einen Lippenstift drauf. Und auch während ich halt gerade nichts mache, wenn jetzt zum Beispiel Ryke den Refrain singt oder wenn wir gerade ein langes Solo haben, selbst dann schauen die meisten eben auf mich. Da versuche ich eben dann irgendwie zu tanzen, ins Publikum zu springen, Leuten die Hand zu schütteln und so und versuche halt so ein bisschen die Laune der Leute beizubehalten und sie zu unterhalten und so und ja, sowas halt. Und
das ist zu tanzen. Im Prinzip einfach gekommen, weil du dich schon immer darstellen willst, oder?
Ja, das heißt, als Clown gesehen hast.
Ja, ich war ja auch tatsächlich Zirkusclown 3 Jahre in meiner Jugendzeit. Okay. Kein Spaß. Und ich will nicht mich darstellen, ich will eigentlich immer Inhalte oder meine Gedanken darstellen, die ich zu Themen habe. Und das kann man, also ich bin ja Schauspieler und da transportiere ich eher fremde Inhalte. Und ich kann halt mit Traumfresser meine oder unsere Inhalte, die wir zusammen erarbeiten, transportieren. Und habe da eine ganz andere Verantwortung auf einmal. Und mir sagt vor allem keiner, was ich tun muss. Klar muss man einen Konsens in der Band finden. Ich mache auch manchmal Sachen, die meine Band nicht gut findet. Aber prinzipiell ist es ja ein gemeinsamer Konsens. Und wenn ich auf der Bühne am Theater bin oder vor einer Kamera stehe, dann ist der Regisseur halt der Chef und hat einen Hut auf.
Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Also das Medium von Musik dafür, ist das Zufall sozusagen, dass sich das so ergeben hat, dass du jetzt das dann in Musik machst und nicht zum Beispiel selbst Filme machst?
Nee, also ich wollte das schon auf einer Basis machen, die auch viele Menschen schneller erreicht. Also so ein Film zum Beispiel, den schaut man sich vielleicht 1-2 Mal an, wenn überhaupt, und dann kommt der nächste Film. Aber wenn du Songs schreibst und Musik machst, dann hören dich Menschen viel, viel öfter und du hast einen ganz anderen Zugang, auch auf der Bühne. Du hast direkt den Zugang zu den Leuten, das Feedback der Menschen, die dich hören. Das ist einfach ein anderes Transportmittel als so ein Film zum Beispiel. Und es ist auch schwer, Regisseur und Schauspieler zu sein. Ich habe es versucht, das ist sehr schwer. Und wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du halt diese Barriere nicht mehr.
Ja, okay.
So hin und her switchen zu müssen.
Um mal zurück so zu eurem Bandleben zu kommen. Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr wurdet schon oft missverstanden sozusagen. Hat schon viel so Sachen ausgesetzt. Hattet ihr das auch schon, dass ihr irgendwo live gespielt habt? Vielleicht auch irgendwie ein bisschen weiter weg von zu Hause? Und so ein richtig schwieriges Publikum hattet, was das
ja,
auch live
das man,
nicht verstanden hat sozusagen?
Das hat man immer mal wieder. Wir haben in Plauen gespielt, wir haben einen Song, der heißt Mein Freund Landolf, angelehnt an Landolf Ladig. Kann man ja selber mal googeln.
Auch bekannt als Bernd Höcke.
Ja. Zum Beispiel. Genau, und da waren tatsächlich in Plauen im Vogtland paar rechte Gesellen vor der Bühne, die zuerst geklatscht haben und dann hat der eine, das habe ich beobachtet, hat der eine dem anderen die Hände runtergenommen und gesagt, hör auf. Also, aber rein theoretisch von verstehen gar nichts bis zu, aber es geht auch tatsächlich nicht immer ums Publikum, es kann auch schon Bandkollegen, kann man dann eigentlich nicht sagen.
Also Musikkollegen, die vor uns gespielt haben oder nach uns spielen auf so Festivals, dass die dann hinter der Bühne standen und so gesagt haben, das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe. Die dann aber im nächsten Jahr, wenn wir wieder da gespielt haben, dann sich revidiert haben. Oh, ich habe es falsch verstanden.
Der eine wollte sogar ein Autogramm dann haben.
Ja.
Das
ja,
ist aber auch egal. Hart, einem Musikerkollegen zu sagen, das war jetzt wirklich scheiße. Also, das habe ich noch nicht
naja,
erlebt.
Naja, Musikerkollegen, das ist immer die Frage, was man als Musikerkollege bezeichnet. Also, der ist in einem ganz anderen Spektrum wie wir unterwegs. Es war also ein Bandcontest, wo Coverbands auch spielen durften. Und der war halt aus einer lokalen Coverband, die halt 2-3 Mal im Jahr Konzerte spielen. Ja, also Musikerkollegen, ja.
Ja, so ganz falsche Reaktion hatten wir zum Beispiel mal in Erfurt. Da waren wir auf einem Universitätsabschlussfest und da waren so 2 Mädels, die zwischendrin ekelhaft gerufen haben.
Das war eine, glaube ich, nur.
Aber die waren so zwei und die eine war ein bisschen aggressiver, breiter. Genau, die andere war aggressiv. Und hat dann auch irgendwie ihr Getränk über die Box verschüttet und so in unsere Richtung.
Okay.
Was aber eher den Techniker als uns ärgert, weil es war ja nicht unser, Monitorbox. Und der hat dann immer so ekelhaft gerufen und so. Und dann hat sie immer Buhrufe gemacht, dann haben wir sie mal auf die Bühne hochgeholt. Und dann war sie dann auf einmal so recht still und wusste nicht, was sie sagen sollte. So, ja, also ihr seid so ein Sido-Abklatsch, ihr habt die Masken gar nicht nötig und ihr seid hässlich.
Und alle anderen guckten dann nur nach unten und dann haben wir gesagt, okay, das ist dein Applaus, dann kam aber keiner.
Vielen Dank und dann ist sie verschämt von der Bühne runter.
Also das als Waffe gegen so Publikum, das einen beschimpft, ist quasi Bloßstellung die richtige Waffe.
Nein, wir wollten sie nicht bloßstellen, wir wollten ihr nur eine Bühne geben für ihre Meinung und die konnte sie halt nicht vertreten.
Okay, sehr schön, das merke ich mir mal.
Also sie konnte kommunikativ nicht darstellen.
Vielleicht, möglicherweise war sie auch alkoholisiert, vermute
das,
ich.
Das hat noch ein...
Vielleicht.
Vermute ich jetzt mal, also ohne näheres Hintergrundwissen zu haben, klingt das wahrscheinlich.
Wir haben schon vieles erlebt, wie gesagt. Und auch Ausländer selber, so Syrer zum Beispiel, die erstmal geguckt haben, so bei Mein Freund Landolf, da singen wir halt, die Syrer haben noch ihr Syrien, aber wir haben bald keine Heimat mehr. Mhm. Und da stehen die vor der Bühne und gucken, hören erstmal zu, aber fangen meistens an, dann zu klatschen und uns einen Daumen nach oben zu zeigen. Wir haben auch in unseren Freundeskreisen auch Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, die uns auch immer wieder sagen, das ist wichtig, was wir da machen. Mhm. Dass wir diese dummen Aussagen von AfD-Politikern aufgreifen und den Leuten mal zeigen, wie dumm die Aussagen sind. Es reicht nicht zu sagen, Nazis raus, Nazis sind scheiße. Nein, man muss den Leuten zeigen, warum sie scheiße sind und wie scheiße sie sind. Das ist eher so unsere Aussage oder unsere Intention, die wir haben
an die Band, die Herangehensweise, das auch wirklich dann dem ein Echo zu geben, was zeigt, wie dumm ist es letztendlich.
Richtig.
Okay, aber klar, Satire ist natürlich immer schwierig.
Sie soll ja auch schwierig sein und auch wehtun.
Muss sie im Zweifel auch, genau, ja. Wie viele Shows spielt ihr so im Jahr circa, aktuell?
Das schwankt so von 10 bis 20, würde ich sagen, sind es so pro Jahr.
Und im nächsten Jahr soll die Tour halt auf jeden Fall, wir wollen im nächsten Jahr 2020 auf jeden Fall an die 30 Konzerte rankommen. Das hängt jetzt so ein bisschen zusammen, wie das Album jetzt sich entwickelt. Also zielgesetzt ist natürlich immer, dass wir auf Festivals Open Airs spielen. Da hatten wir in der Vergangenheit so 2, 3, 4 coole Sachen. Vielleicht wird es 2020 mal ein bisschen mehr. Kommt immer darauf an. Also
man muss eben auch sagen, dass wir auch viel immer produziert haben. Wir haben ja viel Musik produziert, haben Videos produziert und hatten da so unseren Schwerpunkt auch, eine Viralität zu schaffen.
Mhm. Okay,
weswegen wir jetzt nicht die Liveband per se waren in den letzten Jahren. Wir haben auch befreundete Bands, die halt ständig auf Tour sind, nur spielen. Das kann man auch machen. Wir hatten uns in der Vergangenheit vor allem darauf gestützt, auch viral stattzufinden und unsere Messages über YouTube und Spotify und andere Plattformen zu verbreiten.
Mhm. Okay, ich hatte gerade so den Gedanken, ob wenn man sowas dann so oft spielt, ob man irgendwann vielleicht so ein Witz auch für einen selbst durch ist. Also, dass man den quasi immer noch live spielt, aber den vielleicht selbst gar nicht mehr so gut findet. Das wird wahrscheinlich nicht eintreten, weil bei euch ja eine Message dahinter ist.
Gewisse Sachen sind nicht immer aktuell. Ne? Also, es ist schon richtig. Ja. Dieses Mein Freund Landolf zum Beispiel. Wir sind bei Die Partei aufgetreten, bei Landesparteitagen. Und hatten dann auch gesprochen mit den Vorsitzenden dort, so Ex-Gildo, Marc Benecke, Sonneborn. Und die meinten, dass das satirisch unser stärkster Song ist, dass es aber sein kann, dass die Menschen es in ein paar Jahren nicht mehr verstehen werden, weil dieser Song explizit sehr aktuell ist und sich auf eine Rede bezieht von Bernd Höcke.
Mhm.
Und da müssen wir so ein bisschen gucken, aber bisher lief der Song immer ganz gut und wir schauen mal, wie das in Zukunft weitergehen wird.
Gut, das ist natürlich mit Alessio ähnlich. Irgendwann wird der Witz, Hauptsache Alessio geht's gut, wird auch irgendwann nicht mehr verstanden werden.
Ach, ich gehe mal davon aus, der Alessio wird, also der Sohn von Sarah und Pietro, wird auf jeden Fall auch in Zukunft eine Fernsehkarriere haben. Also ich glaube.
Kann, glaube ich, auch sehr gut singen. Also gehe ich jetzt von aus.
Warten wir mal in 18 Genetik. Jahren oder so. Genau, das wahrscheinlich auch. Und er sieht wahrscheinlich genauso aus wie beide dann später.
Das wäre klasse.
Beide zusammen.
Ja.
Wir wünschen Alessio alles Gute.
Der perfekte Mensch.
Der perfekte Mensch.
Du bist perfekter Mensch.
Der geht dann, der wird dann DSDS-Jury-Mitglied. Vermute ich, aber müssen wir mal gucken.
Wir wünschen ihm jedenfalls alles Gute.
Vermutlich wird er die DSDS-Jury, wenn er alt genug ist, alleine stellen. Naja, mit Dieter vielleicht zusammen.
Alessio sucht den Superstar.
Dieter alt genug ist. Der ist dann auch schon.
Ja, wir hoffen, dass es ihm gut geht, definitiv. Da bin ich völlig dabei. Aber klar, es gibt natürlich so Witze, die haben einmal eine gewisse Halbwertszeit, aber wenn ist es natürlich nicht zu vermuten, dass eure Einstellung im Grunde sich sozusagen ändert und dadurch die Message dann nicht mehr funktioniert für euch. Und sonst spielt es halt einfach nicht mehr. Das Problem habt ihr dann erst, wenn ihr, wenn sowas passiert und ein Song von euch quasi wirklich super erfolgreich war. Spielt ihr Feuerwehrschweine live?
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Er hat sich so schnell zu einem unserer erfolgreichsten Songs gemausert. Wir hatten auch schon, also ich will es nur ganz grob umschreiben, wir hatten auch schon von Veranstaltern die Anfrage bekommen, diesen Song doch nicht zu spielen, bitte.
Ja, okay.
Weil das Klientel das vielleicht nicht verstehen könnte und der Song ist ein bisschen zu krass, wo wir dann gesagt haben, nee, also wir spielen schon gern die Songs, die wir gern spielen möchten und die Leute, die zu unseren Shows kommen, die werden das schon verstehen, wie wir das meinen, und der Song geht live so geil ab und die Leute lieben den Song, dass wir das gar nicht einsehen, den nicht zu spielen.
Du hörst ein bisschen Verbittertheit in Izzys Stimme raus, was die Geschichte angeht.
Ja, weil ich das albern fand.
Naja, ja, natürlich. Also, aber die Feuerwehr war eben noch nicht da, um euch in eure Schranken zu weisen live.
Vielleicht gibt's ja in Berlin keine Feuerwehr.
Das ist durchaus möglich.
Oder eben doch, deswegen will er ja nicht, dass wir das spielen. Echt? Das Feuerwehrklientel.
Vielleicht wollte er die Feuerwehrbesucher nicht. Naja.
Jedenfalls es gab ja auch die Feuerwehrleute, die den Song verstanden haben. Ich habe ja auch meinen Freundeskreis Feuerwehrleute.
Ja.
Auch nette.
Ich wollte gerade sagen, ich bin auch mit Feuerwehrmenschen befreundet. Das sind auch Menschen, ja.
Ja, und die haben auch gesagt, ach, klasse Song. Wir können verstehen, dass er missverstanden wird. Und da kam, ich will jetzt jemanden zitieren, ja, der ist selber Feuerwehrmann und hat mir gesagt, Feuerwehrleute sind auch nicht immer die Intellektuellsten. Das sind nicht immer die Klügsten im Dorf. Das war seine Aussage, davon will ich mich distanzieren, aber es war seine Aussage und vielleicht ist da ein Kernwahrheit dran. Ich stell's nur in den Raum.
Okay. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe auch nichts gegen Feuerwehrleute. Einige meiner besten Freunde sind Feuerwehrleute.
Es ist ein wichtiger Job. Wir wollten ja eigentlich.
Du brauchst dich doch nicht so erklären. Jetzt reg dich doch nicht so
auf.
Nein,
wir wollten doch nur was Gutes tun. Wir wollten doch, dass es den Feuerwehrleuten gut geht. Dass sie sich nicht mehr schämen müssen.
Spielst du wieder den Lars Eidinger,
und
oder?
Dass man Sex mit ihnen hat. Ja.
Ja, wir haben ja auch extra zwei Männer engagiert, die nicht Sex haben.
Also Sex ist wichtig. Das ist erstmal wichtig zu wissen.
Okay, das ist auch ein sehr schönes Statement.
Das kannst du gleich in den Podcast drüber schreiben. Sex ist wichtig und dafür stehen wir auch mit unserem Namen.
Traumfresser.
Cloud Hit. sehr, sehr schön. Wenn ihr jetzt so an die Zukunft denkt, also nächstes Jahr habt ihr die Tour geplant und wir haben ja schon gesagt, ihr würdet auch gerne sozusagen da mit euer Geld verdienen, sage ich mal, oder zumindest genug Geld damit verdienen, dass man das so weiter treiben kann. Aber was wäre denn so ein Traum für euch? Also was so wirklich das Ziel ist, was ihr erreichen wollt?
Wir hatten einen wichtigen Traum und wir hatten auch eigentlich nur ein Ziel mit der ganzen Band. Wir hatten eigentlich gesagt, wir lösen uns auf ab diesem einen Tag. Und zwar, wenn wir oder ich bei Markus Lanz eingeladen sind.
Jawohl.
Okay, ja.
Er guckt mich an und denkt dasselbe. Ich habe noch einen zweiten Traum, aber bleib mir erstmal bei Markus. Dann muss ich mal drauf eingehen. Moment.
Lass uns da mal drüber reden, darüber wird noch zu reden sein. Wenn wir da echt mal landen, ja, und wir da uns vorstellen können, bei Markus Lanz, und neben mir sitzt Per Kussmark und Mike Krüger und Kaspar David Precht, oder wie der heißt.
Richard David Precht, verdammt. Ja, einer der bedeutendsten Philosophen. Ja, den solltest du kennen.
Bedeutet mir auch sehr viel. Wenn wir mit dem in der Talkshow sitzen, dann lösen wir uns auf.
Okay, dann habt ihr alles geschafft.
Ja, also wenn Lanz uns einlädt, dann wirklich, dann habe ich dann auch keine, dann weiß ich auch nicht mehr. Es gibt noch ein musikalisches Highlight, das ist Rock am Ring. Also Rock am Ring ist ja sozusagen für alle guten Rockbands, die noch richtige Gitarren in der Hand haben, Das Nonplusultra.
Als Headliner quasi.
Nee, nicht
nach
als,
Rammstein.
Nicht als Headliner.
Dass alle nur zu, dass alle sich nur Rammstein angucken müssen, um uns dann zu sehen. Das ist mein Traum.
Aber nach dem Headliner ist doch meistens Schluss.
Oh, noch Rammstein vor Traumfresser. Oh, ich hab keinen Bock auf
ja,
Rammstein.
Ja, gut, jetzt müssen wir halt vorne stehen bleiben, ne?
Ja, die
also alten mir würde schon diese kleine Bühne reichen. Erstmal. Und da meinetwegen zwischen Frieda Gold und Tim Billy Bensko. Talent und Tim Bensko und wer da noch so spielt.
Dann kommt Till Lindemann mit so einem Rollator auf die Bühne und singt dann irgendwie, meine Beine tun weh.
Meine Beine. Naja, es tut mir weh. Ihr habt auf jeden Fall also noch Ziele, an denen ihr arbeiten könnt. Da könnt ihr noch ein bisschen was machen, denke ich mal.
Danke.
Um mal schon mal Jans Lieblingsfragen abzuarbeiten. Wenn ihr von einem Auftritt nach einem Auftritt von der Bühne runtergeht, was ist das Erste, was ihr dann macht? Fangen wir bei Izzy an.
Wir umarmen uns meistens erstmal und sagen, geil war's oder scheiße war's.
Also du, du umarmst dich immer.
Ich umarme mich selber und ja, dann ist erstmal, dass ich, da ich ja der Frontmensch bin und das Aushängeschild und eigentlich der Wichtigste überhaupt, gehe ich erstmal zu den Leuten an dem Merchstand zum Beispiel und mache Fotos und rede mit den Leuten und führe erstmal Konversationen mit den Leuten. Das ist so meine Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit. Für mich ist quasi erst Feierabend, wenn der Letzte aus der Halle raus ist.
Rike, wie ist das bei dir?
Da du jetzt schon die Quatschantwort gegeben hast, gebe ich mal die wirklich pädagogisch wertvolle für Musiker, die vielleicht noch dahin wollen. Weil, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir gespielt haben, hört ja eigentlich der ganze Spaß auf. Ne, ich kümmere mich um die Verträge, um die Gagen, dass das Geld irgendwie rüberkommt. Ich quatsche nochmal mit dem Techniker. Wir überlegen dann eigentlich schon, wie schaffen wir es jetzt am schnellsten irgendwie zusammenzubauen und den Bus schon zu beladen, damit wir eben dann solche Sachen noch machen können, wie nochmal Autogrammkarten verteilen. Und das ist natürlich auch Wandel, ne? Das kennst du ja selbst. Am Anfang will man einfach an die Bar eintrinken gehen. Mhm. Und mit der Vorband nochmal feiern und so, oder mit der Nachband, je nachdem. Aber mittlerweile ist das bei uns wirklich sehr, sehr trocken und sehr,
sehr
ernst.
Professionell.
Wir müssen das alles abarbeiten und wir wollen halt dann auch im Prinzip auch nochmal mehr aus unserer Werbung machen. Also wir haben ja, wenn wir zum Beispiel, nur als kurzes Beispiel, wenn wir auf Stadtfesten und sowas spielen, oder so Open Airs, wo halt viele Leute noch fußläufig zu erreichen sind, die jetzt nicht gleich nach dem Konzert schon nach Hause gehen, dann haben wir tatsächlich auch Aufkleber noch gemacht und Flyer, na klar, und dann laufen wir durch die Mengen und verteilen noch unsere Flyer nach dem Konzert. Mhm. Also es geht darum, dass man mehr als nur diesen Moment auf der Bühne nochmal von der Band mitbekommt, gerade weil wir ja auch also ganztägig dann maskiert rumlaufen. Ne?
Ja.
Also wir steigen aus dem Auto aus, drehen den Swag auf, schauen kurz in den Spiegel, sagen what up.
Mhm. Nee, und dann gettet ihr das Money, okay.
Genau. Das war zu gerade. Genau, also wir steigen ab dem Zeitpunkt, wo wir aus dem Auto aussteigen und aufbauen
das
und so weiter.
Das ist mal Traumfresser.
Bis wir wieder ins Auto einsteigen und nach Hause fahren. Ne? Das ist eine Rolle.
Und die lebt ihr dann quasi auch diesen ganzen Tag lang und ist das eine sehr große Veränderung sozusagen? Also ich weiß ja, dass wenn man Maske trägt oder geschminkt ist, fühlt man sich ja auch anders, wenn man kostümiert ist quasi. Würdet ihr sagen, dass das einen großen Unterschied bei euch macht?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn unsere Familien zu Konzerten waren, da haben wir oftmals so Sprüche bekommen wie, das ist nicht der gleiche, der noch vor ein paar Tagen bei uns im Wohnzimmer saß und mit uns gequatscht hat. Das ist halt immer eine andere Person. Aber was wir viel beeindruckender finden, ist, dass die anderen Künstler, mit denen wir auftreten, dass sie uns auch völliges Missverständnis signalisieren, dass wir immer noch diese Masken tragen backstage. Und wir dann aber sagen, das gehört zum Gesamtkonzept und wir wollen das halt so ein bisschen geheim halten und auch diese Illusion nicht zerstören.
Okay, also zieht ihr das quasi komplett durch?
Wir ziehen das durch, genau. Natürlich verschwimmt auch so eine Kunstfigur auch mit der eigenen Person, aber prinzipiell ist man auch selbstbewusster, würde ich sagen.
Also ich habe bis heute das Problem, also ja, ich weiß, ab dem Zeitpunkt, wo wir aussteigen, dann geht das Schauspiel sozusagen los. Wir haben ja auch so ein bisschen Rollen, so Charakterzüge von den Rollen uns überlegt, um ein bisschen abzugrenzen. Das hatte auch noch diese Hintergründe, als wir noch so ein bisschen politischer unterwegs waren. Aber ich habe tatsächlich immer noch Probleme, weil wir ja auch alle privat sehr gut befreundet sind, die Namen dann immer richtig zu sagen. Also ja. Es ist schon vorgekommen, dass ich halt dann statt halt Izzy zu rufen, auf der Bühne teilweise, meistens nur beim
Soundcheck,
dass ich Adolf oder so gerufen habe.
Also seinen echten Namen, ja.
Seinen echten Namen, genau, ja. Und den Schlagzeuger halt Manfred und die Sängerin, die man dann
Karl-Heinz.
Hatten.
Karl-Heinz hieß damals.
Zum Beispiel. Ja, es ist schwer.
Interessant. Ja, also bei uns ist es, sind wir näher dran also ist die Veränderung nicht so riesig, aber wir sind ja auch, wir brauchen ja auch keine Angriffe von Feuerwehrmännern zu fürchten, das ist sicherlich.
Wer greift euch an?
Ja, es ist ganz erstaunlich. Also ich habe irgendwann angefangen, Bibeln zu zerstören auf der Bühne, also auch alte Bibeln aus dem 18. Jahrhundert. Und,
krass.
Also je nachdem, auch ich habe auch mal einen Teil angezündet oder die in den Mund genommen, also abgebissen und mir die in die Hose gesteckt und so, also so einfach in meinen Schritt quasi gedrückt und so. Es war eigentlich schon, ich würde sagen, es ist relativ respektlos gegenüber einer der größten Weltreligionen. Und ja. Es hat sich wirklich...
Also das ist selbst für uns jetzt ziemlich hart.
Was? Für dich vielleicht? Für mich? Ich finde das genau richtig.
Also es hat sich tatsächlich niemand jemals beschwert bei mir. Es hat
wahrscheinlich auch, weil zu euren Konzerten oder da, wo ihr spielt, auch eher Leute sind, die jetzt nicht so christlich sind.
Ja, genau, klar. So aber wir haben durchaus auch schon mit, also bei so einem Festival oder so würde man ja denken, dass da ist die Mischung schon höher. Und dass mal irgendjemand oder auch mal vielleicht, die müssen ja nicht persönlich kommen, aber vielleicht einen Kommentar schreiben, dass das nicht so in Ordnung ist oder so. Also einmal.
Ist ja auch Kunst, ja.
Ist es Kunst, ja, aber das verstehen die Leute ja in der Regel nicht. Und es sind halt echte Bibeln. Auf der anderen Seite, es gab tatsächlich einmal eine Beschwerde, da ging es aber darum, dass das halt alte Bücher sind und die sind ja inhärent was wert. Aber, also da ging es nicht um den Inhalt oder die Aktion, aber auch das kann man halt entkräften, weil die Dinger wurden halt schon damals in so großen Mengen gedruckt, die sind halt wirklich nichts wert. Und es ist halt auch ein schlechtes Buch einfach. Aber das fand ich ganz erstaunlich, dass uns da selbst in dieser Gothic-Szene, wo du natürlich recht hast, da ist jetzt nicht irgendwie die frömmste aller Zielgruppen, aber dass da nicht mal
einer... Das haben einer wir uns doch nicht getraut tatsächlich. Wir hatten einmal die Idee für Plauen, ob wir nicht einfach mal aus Spaß eine Deutschlandfahne verbrennen sollten auf der Bühne. Und erstens hat die Fahne nicht gebrannt beim Test. Die war irgendwie feuerfest, so keine Ahnung.
Ja,
ja und zweitens dachten wir uns, wir müssen es ja nicht drauf anlegen, eins auf die Schnauze zu kriegen. Aber prinzipiell so dieses Symbol, was ja Rammstein auch machen bei Mein Land, da brennt die Fahne ja auch, wäre das schon eine coole Sache. Und es ist ja auch nicht mal unbedingt so Anti-Deutschland. Das kann ja auch ein anderes Statement sein, aber es wird vermutlich missverstanden werden.
Ja, sicherlich.
Vielleicht.
Das kann man sich vorstellen. Aber ja, manchmal beschwert sich dann halt doch keiner. Es hat mal einer sich beschwert, nachdem ich meine eigene Band auf der Bühne als Spasten bezeichnet habe.
Ja, du musst aufpassen.
Hat sich mal jemand beschwert, dass man sowas, also bei meinem Bassisten hat sich jemand beschwert, dass man sowas ja nicht machen, sowas ja nicht sagen würde.
Ich muss dann sagen, die Spasten.
Ja, die Eingeschränkten, meine Mitmusiker mit besonderen Bedürfnissen. Naja, aber es ist auch so ein bisschen Hamburger Slang irgendwie, dass das hier so
ja, dieses politisch Korrekte, ne? Das ist immer auch so in der Band manchmal so am Diskutieren, wie weit man da gehen muss.
Aber sag mal, jetzt muss ich mich mal einhaken.
Mach mal.
Ihr habt dann auch auf dem Wacken schon gespielt, oder?
Ja, das stimmt.
Erzähl mal,
wie war das so? Da noch nicht mit Bibel.
Im Hintergrund. Vor allem so Backstage-Sachen interessieren uns immer sehr.
Das ist ziemlich geil. Also tatsächlich.
Hängen die Brüste von Doro?
Ich habe Doro selbst tatsächlich nicht getroffen, deswegen konnte ich es nicht überprüfen. Es ist tatsächlich so, es gibt auf Wacken zwei Backstage-Gegenden sozusagen, zwei Backstage-Bereiche. Okay. Das kann man grob unterteilen in einen für die großen Bühnen, einen für die kleineren Bühnen. Man darf nicht unterschätzen, es gibt auf Wacken, ich glaube, inzwischen 7 oder 8 Bühnen. Und wir waren dementsprechend in dem kleineren, wir sind ja eben auch eine der kleineren Bands. Und da hast du im Prinzip so Pavillons. So, jede Band hat so ein Pavillon für eine bestimmte Zeit, die sie da eben ist, was weiß ich, 3 Stunden vorher, 3 Stunden nachher oder wie auch immer das dann verteilt ist. Und dann gibt es eben so einen Catering-Bereich, wo man hingehen kann. Aber es ist alles extrem gut organisiert und extrem professionell und macht, also es macht richtig Spaß, auf jeden Fall. Und publikumsmäßig eben war es auch, glaube ich, der krasseste Gig, den wir je gemacht haben. Also der Platz vor der Bühne war im Prinzip so voll, dass ich das Publikum hat im Prinzip nicht aufgehört. Wir hatten noch eine extrem gute Zeit, also im Sinne von, wann wir gespielt haben. Und das, ich weiß nicht, wie viele da waren, ob das jetzt 3.000 oder 6.000 Leute waren, die im Prinzip zu uns geguckt haben. Obwohl wir, wie gesagt, auf einer der kleinsten Bühnen waren, war einfach also Menge ohne Ende vor uns, so Menschenmenge. Das war schon krass. Also wir hatten auch den Vorteil, dass als wir gespielt haben, dann die Sonne untergegangen ist und dann hat an der Bühne waren so Flammenwerfer befestigt und irgend so ein Verrückter saß da hinten, der die halt bedient hat und dann hatten wir quasi eine mitgelieferte Feuershow. So.
Wow. Ach, krass.
Die fest zur Bühne gehört, wo wir auch glücklicherweise nichts für bezahlen mussten, weil ich habe dann auch gedacht, allein was da an Brennstoff quasi verbrannt wurde, war wahrscheinlich mehr als unsere Gage. So. Aber Wacken ist auf jeden Fall eine der besten Gigs, die wir gespielt haben, auch was das Ganze drumherum angeht und da kriegt man auch so viel Bier, wie man trinken will und Softgetränke und sehr gutes
Solange man
Essen.
Solange man den Pavillon für sich hat.
Solange man den Pavillon hat, nee, aber solange man Zugang zum Catering hat, gibt es da eben auch immer was zu trinken und ja. Es gibt auch sehr gutes Essen tatsächlich. Also ich hab 2 Jahre später nochmal... ein Jahr später, letztes Jahr war ich nochmal da als Gast quasi und habe dann mir noch ein Künstlerband erschlichen irgendwann mit einer Catering-Marke und habe dann da nochmal gegessen und mich da gütlich getan und das war wieder sehr gut. Also allein wegen dem Essen sollte man das Wacken spielen. Das ist mein Tipp eigentlich.
Das ist ein schönes Statement.
Ja, und wer weiß, also ich meine, Traumfresser, der Humor, der kann ja auch Metal-Fans abholen. Vielleicht,
wir sind große Santiano-Fans und Santiano hat es ja auch aufs Wacken geschafft. Also.
Ja, von daher dürfte das auf jeden Fall noch gehen, denke ich. Also das kriegt ihr hin.
Und wenn nicht, dann Rock am Ring, bitte.
Genau. Also an dieser Stelle, falls Booker zuhören von Wacken und auch Rock am Ring, meldet euch. Also ihr könnt gerne auch mir schreiben, also Bandleben schreiben. Auf www.bandleben.de findet ihr alles und dann sagt ihr Bescheid und dann buchen wir euch.
Lieber Marek Lieberberg vom Rock am Ring, bitte.
Meld dich doch mal.
Meld dich. Wir sind echt richtig gut.
An booking@traumfresser.com.
Genau, das ist doch ein schönes, fast schon ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon fast am Ende.
Habt ihr noch erst angefangen?
Ja.
Ich dachte, das ist das Vorgespräch erstmal.
Nimmst
du schon auf?
Ich drücke jetzt gleich auf Aufnehmen. Okay. Und dann lasse ich euch einfach reden. In dem Moment, wo ihr mich nicht mehr hört, dann geht's los quasi. Habt ihr noch was ihr jetzt aggressiv bewerben wollt? Oder
unser Album natürlich.
Wichtige letzte Statements?
Ja, unser Album Wir sind die Guten ist raus. Es ist bunt. Es ist für alle was dabei. Wir haben Rocksongs, Punksongs, Schlagersongs. Es geht um Liebe. Es geht um Gewalt, Menschenessen, es geht um Tinder-Geschichten und Alessio.
Weltreisen
so ein bisschen, genau. Wir machen unser asoziales Jahr. Haben Feature-Gäste wie Marc Benecke.
Manny
oder auch Santiago Ziesma, auch bekannt als die deutsche Stimme von SpongeBob. Es ist ein buntes
Album.
Oder Steve
Urkel, ne?
Auch Steve Urkel für die ältere Generation.
Genau.
Und Steve Buscemi.
Und Steve Buscemi, stimmt, ja? Kennst du wieder nicht, gell?
Was?
Ja.
Nee, keine Ahnung.
Zeige ich dir gleich.
Also ich bin erst 12. Es gibt in Con Air eine Szene mit Steve Buscemi, wo er auch die Stimme, also wo der ja auch so einen Verrückten spielt. Und wenn man da die Augen zumacht, ist das sehr eindeutig SpongeBob Schwammkopf, der da gerade irgendwie das kleine Kind bedroht.
Oder auch von Winnie Pooh, der Ferkel.
Ah, ja.
Also er hat schon sehr vieles gemacht. Aber er ist auf unserer Platte drauf, das hat er noch nicht bisher gemacht, jetzt hat er es gemacht. Genau, und ansonsten kommt zu unserer Tour. März 2020, wir sind unterwegs, relativ häufig und viel und vor allem in jedem Radius hoffentlich.
Wir möchten noch unseren Schlagzeuger grüßen, der hat auch gerade Star-Allüren.
Der ist sich Spike. Auch zu fallen, ne?
Ja, ja, wie Jan.
Ja, also ich hoffe, dass Jan nächste Woche wieder dabei ist. Dass ich ihn doch nochmal überreden kann, vielleicht auch mit Geld.
Und dann machen wir einfach Teil 2, oder? Traumfresser Teil 2 bei euch.
Ab jetzt ist jede Folge Traumfresser. Und,
ach, na ja.
Kann man, du wärst noch, nicht der Erste.
Weißt du, wir machen einfach einen eigenen Podcast und dann laden wir euch ein.
Ja, das ist doch ein guter Plan. Machen wir Podcast.
Wir podcasten Spotify so zu, das glauben die Leute dann nicht.
Sehr gut. Unter www.bandleben.de findet ihr uns auf Instagram und ich werde natürlich unter die Folge, wenn sie rauskommt, auch Links packen, Links verlinken, wollte ich schon sagen. Also ein paar Videos von euch verlinken und eure Seite verlinken. Und wenn es dann soweit ist, dann findet ihr da natürlich auch die Tourdaten und all sowas.
Das ist nett.
Das ist ganz nett von dir. Und vielen Dank nochmal für das Gespräch.
Fürs Einladen, genau. Haben wir uns sehr gefreut.
Vielleicht sehen wir uns mal beim Wacken.
Ich rechne fest damit. Also Wacken 2020 dann ist quasi gesetzt. Ich vermute, dass die sich gleich melden. Vielen Dank an euch und weitermachen, ne?
Bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Liebe Grüße an Alessio. Tschüss.
Wir sind die Guten. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.